NDR Info. Das Forum. Heute mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien. Es begrüßt Sie Joachim Hagen. Unsere Themen in Schlagzeilen. Prinzip Hoffnung auf der Suche nach einer politischen Lösung für Syrien. Russische Syrien-Intervention macht Demonstrationen auch gegenüber dem Westen. Und 41-Stunden-Woche für Soldaten. Scheinlösung oder spürbarer Schritt, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Zunächst jedoch zu einem anderen Thema. Nach der Entscheidung des Bundestages, sich am Krieg in Syrien zu beteiligen, wird über eine Aufstockung der Bundeswehr diskutiert. Ihr Umfang beträgt gegenwärtig rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Angesichts der vielen Aufgaben zu wenig, findet der Bundeswehrverband, die Interessenvertretung der Soldaten. Verbandschef Wüstner fordert eine Anhebung der Truppenstärke um 5.000 bis 10.000 Soldaten.
Wir sind momentan seitens der Bundeswehr gut gebucht, ausgebucht, sogar überbucht, dass Frau von der Leyen die Einsatzbereitschaft dringend erhöht. Wir haben eine komplett andere Lage und wir müssen personell wie materiell aufwachsen, sonst ist das nicht mehr zu handeln.
Ein Appell, der offenbar bei der Verteidigungsministerin Gehör findet, Ursula von der Leyen in der vergangenen Woche.
Mir ist schon klar, dass wenn wir in Zukunft oder wenn die Welt weiter so hohe Anforderungen an uns stellt, wir auch im Personalkörper sicherlich die Offenheit haben müssen, auch danach zu steuern.
Das Problem der Bundeswehr ist allerdings, dass sie sich übernimmt, auf zu vielen Hochzeiten tanzen soll. Die Flüchtlingshilfe als Daueraufgabe, Seenotrettung im Mittelmeer, erinnert sei zudem an den Ebola-Einsatz und in letzter Zeit wird der Ruf immer lauter, Soldaten auch zur Terrorabwehr einzusetzen. Die Streitkräfte übernehmen immer mehr Aufgaben, sollen zudem aber auch über alle militärischen Fähigkeiten verfügen. Breite vor Tiefe, so lautet die Bezeichnung für diesen Ansatz. Kein Wunder, dass es bereits jetzt Zweifel gibt, ob die Bundeswehr den vergleichsweise bescheidenen Syrien-Einsatz auf Dauer durchhalten kann. Doch muss deshalb gleich die Stärke der Bundeswehr erhöht werden? Es wäre vielleicht sinnvoller, einige der inzwischen vielen Bundeswehraufgaben in Frage zu stellen. Streitkräfte sollten sich auf ihre eigentliche Kernaufgabe konzentrieren. Das wäre ein Beitrag zur Entlastung der Soldaten. Zu unserem nächsten Thema. Nun beteiligt sich also auch die Bundeswehr mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen am Krieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Eine Geste der Solidarität gegenüber Frankreich nach den Terroranschlägen von Paris. Doch dieser Kampf kann nicht allein mit militärischen Instrumenten entschieden werden. Notwendig ist eine politische Lösung für Syrien. Die Bundesregierung verweist daher auf die diplomatischen Bemühungen. Doch ob diese auch erfolgreich sein werden, ist offen. Es gilt das Prinzip Hoffnung. Jerry Sommer über den politischen Prozess, von dem sich ein Ende des Krieges in Syrien erhofft wird.
In Syrien hat der Bürgerkrieg seit 2011 über 300.000 Tote gefordert. Schätzungen gehen davon aus, dass darunter mindestens 90.000 Soldaten und Milizionäre des Regimes, 80.000 Kämpfer der verschiedenen Oppositionsgruppen sowie 115.000 Zivilisten sind. Kriegsverbrechen begehen dabei nach Einschätzung der UNO alle Konfliktparteien, vor allem durch ihr Vorgehen gegen Zivilpersonen. Der syrische Bürgerkrieg ist eine der entscheidenden Ursachen für die Ausbreitung der Terrormiliz IS, sagt der Konfliktforscher Jochen Hippler vom Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen.
Sie ist einfach politisch eine wichtige Macht geworden, weil er in einem politischen Vakuum in Syrien und im Irak operiert hat.
Ende Oktober und Mitte November kamen 17 Staaten, darunter Russland und die USA, Saudi-Arabien und der Iran, in Wien zusammen und haben sich schließlich auf einen Fahrplan zu einer diplomatischen Lösung des Syrien-Konflikts geeinigt. Demnach soll Syrien als einheitlicher säkularer Staat erhalten bleiben. Im Januar sollen Verhandlungen zwischen der Regierung und der Opposition beginnen. Ein Waffenstillstand mit nicht-terroristischen Gruppen soll möglichst bald abgeschlossen und eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Neuwahlen sollen dann in den folgenden 18 Monaten stattfinden. Aber die Syrer selbst sind bisher nicht in den Prozess eingebunden. Jordanien ist erst einmal beauftragt, einen Vorschlag darüber zu erarbeiten, welche Gruppierungen neben dem sogenannten Islamischen Staat und der Al-Nusra-Front, die dem Al-Qaida-Netzwerk angehört, als Terrororganisationen eingestuft und deshalb nicht zu den Verhandlungen eingeladen werden sollen. Zudem hat Saudi-Arabien in den vergangenen Tagen eine Reihe von oppositionellen syrischen Gruppen nach Riad eingeladen, um eine gemeinsame Verhandlungsdelegation der Opposition für die Gespräche mit der syrischen Regierung zu bilden. Jedoch wurden Kurden sowie einige andere sunnitische Gruppen aus Syrien nicht berücksichtigt. Dafür nimmt jedoch die Organisation Ahrar al-Sham teil, eine streng salafistische Gruppe, die zum Beispiel von Russland für terroristisch gehalten wird. Insgesamt ist die Opposition gegen das Assad-Regime stark zersplittert. Es soll zwischen 100 und 1000 verschiedene Gruppen geben. Der Direktor des griechischen Thinktanks Eliamep, der Nahost-Experte Thanos Dokos:
Unglücklicherweise sind die sogenannten moderaten Kräfte der Opposition eine kleine Minderheit. Deshalb müssen wir auch die schwierige Entscheidung treffen, mit einigen islamistischen Elementen zu sprechen, die ein klein wenig moderater sind als der IS.
Selbst dem Al-Qaida-Ableger Al-Nusra müsse man Gespräche anbieten, meint Dokos, um Bündnismöglichkeiten gegen das größte Übel, den IS, auszuloten. Der ehemalige britische Diplomat und Kenner des Nahen Ostens, Alistair Crook, hält es nicht für sinnvoll.
Al-Nusra, Ahrar al-Sham und andere, das sind Kräfte des Kalifats. Die unterstützen die Prinzipien von Al-Qaida. Und die Freie Syrische Armee existiert nicht als organisierte militärische Kraft. Deshalb wird es sehr schwer sein, mit der Opposition, die wirklich militärisch aktiv ist, eine Vereinbarung zu treffen. Denn diese kämpft nicht gegen Assad, die kämpft gegen den syrischen Staat.
Die gegenwärtige Spaltung Syriens und die Zersplitterung der Opposition, Fakten, die dazu führen, dass auch der Konfliktforscher Jochen Hippler eher skeptisch auf die angestrebten innersyrischen Verhandlungen blickt.
Was ich im Moment nicht erkennen kann, ist, dass der Fall der syrischen Gesellschaft der innersyrische Ursachen hat, dass man den von außen her reparieren könnte. Ich glaube, dass dafür die Grundvoraussetzungen innerhalb der syrischen Gesellschaft fehlen, dass noch einige Jahre weitergekämpft werden wird, unabhängig davon, was das Ausland davon hält und tut, bis halt die Erschöpfung im Land so groß ist, dass es halt zu einer Ermüdung des Krieges kommen wird.
Allerdings werden alle Parteien in Syrien erheblich von außen unterstützt, mit finanziellen Mitteln, mit Waffen, aber auch politisch. Insofern gibt es durchaus Möglichkeiten, mäßigend auf die Konfliktparteien einzuwirken. Entscheidend wird dabei sein, inwieweit vor allem die USA, Saudi-Arabien und die Türkei an ihrer bisherigen Priorität festhalten, in Syrien durch die Ablösung von Bashar al-Assad einen Regimewechsel herbeizuführen. Dieses Ziel wird auch aus geopolitischen Überlegungen angestrebt. Dahinter steckt die Absicht, den Einfluss des Irans in der Region zurückzudrängen. Eine solche Haltung beeinflusst zugleich die Kompromissbereitschaft der innersyrischen Opposition, sagt der Nahostkenner Alistair Crook.
Solange der Westen einen Regimewechsel anstrebt, solange Saudi-Arabien, Katar und die Türkei absolut dagegen sind, dass Assad und die Regierung an der Macht bleiben, hofft die Opposition auf eine Intervention und darauf, dass ihr die Macht auf einem Silbertablett serviert wird. So lange wird es für sie keinerlei Anreize geben, ernsthaft mit der Regierung zu verhandeln.
Alistair Crook geht auch davon aus, dass westliche Politiker den Rückhalt Assads in der Bevölkerung unterschätzt haben. Er wird trotz seiner repressiven Politik von großen Teilen der Alawiten, der Christen und anderer Minderheiten sowie auch von Teilen der Sunniten unterstützt. Außerdem ist ohne syrische Bodentruppen ein militärischer Sieg gegen den Islamischen Staat schwer vorstellbar, das sagen selbst westliche Militärexperten. Bei einem Sturz Assads hingegen könnte das ganze Land unter die Kontrolle von terroristischen Kräften geraten. Auch Thanos Dokos vom Athener Institut Eliamep warnt:
Wir sollten aus unseren Fehlern, zum Beispiel in Libyen, gelernt haben, wo wir damals ebenfalls eine zersplitterte Opposition hatten und es keine personelle Alternative gab, als das Regime gestürzt war. Und dann kam das Chaos.
Das syrische Regime hat die Vorschläge des Irans und Russlands, freie und international überwachte Wahlen am Ende des Transformationsprozesses durchzuführen, nicht abgelehnt. Folgt man diesem Vorschlag, dann wird die Zukunft Assads nicht vorab am Verhandlungstisch, sondern in Wahlen durch die Syrer entschieden. Auf dem Papier hört sich diese Lösung gut an, doch eine Realisierung ist schwierig, sagt der Konfliktforscher Jochen Hippler.
Die Vorstellung, jetzt mitten in diesem Krieg, wo die Gesellschaft zerfallen ist und sich Nachbarn gegenseitig massakrieren, einen Wahlprozess zu organisieren, das ist eine sehr gute Idee, aber ich kann im Moment nicht erkennen, wie und durch wem das organisiert werden sollte.
Bestimmte Prozesse würden den angestrebten Wahlen aber vorausgehen. Ein Waffenstillstand, eine Übergangsregierung und eine Einigung auf eine neue Verfassung mit starken föderalen Elementen. Sollte es möglich sein, sich darüber zu verständigen, dürfte die Entscheidung über die Zukunft Assads einer Einigung nicht im Wege stehen, sagt Thanos Dorkos.
Wir müssen Prioritäten setzen. Die lauten, den Konflikt zu beenden, den IS zu besiegen. Wenn es dazu notwendig ist, einzuwilligen, dass Assad an den nächsten Wahlen teilnimmt, wäre ich darüber zwar nicht begeistert, aber wenn das die einzige Option ist, müssen wir das in Erwägung ziehen.
Sollte es zu einer diplomatischen Lösung in Syrien kommen, auch aufgrund des Drucks der äußeren Mächte auf die Konfliktparteien, wären die Voraussetzungen wesentlich besser, um in Syrien gemeinsam die Terrorherrschaft des Islamischen Staates zu bekämpfen. Allerdings bliebe auch dann zu entscheiden, will man mit den vereinten syrischen Kräften vor allem militärisch gegen den IS vorgehen? Oder will man nur einer Ausbreitung des IS militärisch entgegentreten und mit politischem und wirtschaftlichem Druck darauf hinwirken, dass er an seinen inneren Widersprüchen scheitert? Oder setzt man gar darauf, dass sich der IS mäßigt? Wichtige Kriterien für eine Entscheidung sollten sein, wie die Zahl der Opfer am besten zu verringern ist und ob man verhindern kann, dass ein Krieg gegen den Islamischen Staat diesem nur neue Kämpfer zuführt. Das nämlich wäre kontraproduktiv.
Soweit Jerry Sommer. Die russische Militärintervention in Syrien kam überraschend. Viele westlichen Experten sind davon ausgegangen, dass Russland dazu gar nicht in der Lage sei. Ein Irrtum, wie wir jetzt wissen. Der Kreml unterstreicht mit der Intervention in Syrien, dass Russland keine Regionalmacht, sondern eine Großmacht ist. Die Syrien-Intervention auch eine Machtdemonstration gegenüber dem Westen. Björn Müller.
Russlands Intervention in Syrien, um das Assad-Regime zu stützen, hat den Westen aufgeschreckt. Bisher traute man den Russen lediglich zu, Operationen in Nachbarstaaten durchzuführen, zum Beispiel in Georgien und der Ukraine. Das gängige Bild war, Russlands Streitkräfte sind zwar nicht mehr so rückständig wie in den 1990er Jahren, von den agilen Interventionsarmeen westlicher Militärmächte wie Frankreich und Großbritannien ist die russische Armee aber noch weit entfernt. Doch das war ein Trugschluss. In rund einem Monat verlegte das russische Oberkommando zwei Fliegerstaffeln mit über 30 Kampfflugzeugen nach Syrien sowie Kampfhubschrauber, Schützenpanzer und weiteres Kriegsgerät wie Flugabwehreinheiten, Bodentruppen zur Absicherung der Militärstützpunkte in Tartus und Latakia gehören ebenfalls zum russischen Kontingent. Über dessen Stärke gibt es keine gesicherten Angaben. Wahrscheinlich handelt es sich um Teile einer Marineinfanteriebrigade mit bis zu 500 Mann. Dass die Streitkräfte des Kreml eine Expeditionsarmee bis in den Nahen Osten entsenden können, überrascht westliche Militärstrategen wie US-General Ben Hodges. Der Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa äußerte in einem Interview mit dem Fachblatt Defense News, wie beeindruckt er von der Schnelligkeit sei, mit der die Russen ihr Material nach Syrien verlegt hätten. Woher kommt die Leistungsfähigkeit der russischen Streitkräfte? Und ist der Einsatz auch eine ernstzunehmende Machtdemonstration, eine Show of Force gegenüber dem Westen? Der wichtigste Grund für die neue Leistungsfähigkeit der russischen Armee ist eine tiefgreifende Organisationsreform seit dem Georgienkrieg 2008. So wurde die schwerfällige Struktur großer Divisionen aufgegeben, bei der Luftwaffe wie beim Heer. Der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin.
Aus den Divisionen wurden zu Brigaden umgestellt, die also ohne eine Mobilmachung und ohne eine Teilkaderung auskommen, sondern die voll einsatzbereit sind.
Anders als beispielsweise bei der Bundeswehr sind die meisten russischen Brigaden zu 100% mit Material und Soldaten ausgestattet. Sie können damit sehr schnell eingesetzt werden. Zumal ein Großteil der Großverbände nun aus Berufssoldaten besteht. Ein weiterer Grund für die hohe Einsatzfähigkeit der russischen Streitkräfte ist laut Militärexperte Gressel eine verbesserte Logistikkette.
Vom Ausfall eines Fahrzeugs, eines Flugzeugs bis zum Zuschub von Ersatzteilen rennt diese Kette eben viel straffer, kürzer, schneller, besser organisiert und ohne viel Schreibtische dazwischen.
Die bessere Logistik erlaubt den Russen, ihr Material zielgerichteter einzusetzen.
Das macht sich jetzt bemerkbar. Wir haben eine viel höhere Einsatzbereitschaft des Materials, das vorher auch schon da war. Also es wurden zwar nicht großartig viele neue Panzer, Flugzeuge, Schiffe etc. beschafft, aber das, was da war, hat eine viel höhere Einsatzbereitschaft.
Der entscheidende Faktor der russischen Machtdemonstration in Syrien ist vor allem eine verbesserte Organisation, weniger besseres Material. Das wird deutlich, wenn man einen Blick auf das Hauptkampfmittel der Russen vor Ort wirft, ihre Kampfflugzeuge, sagt Wolfgang Richter, Militärexperte an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Da handelt es sich zum großen Teil um Flugzeugtypen, die aus der Zeit des Kalten Krieges herrühren. Sie haben nur wenige Flugzeuge dort neuer Produktion, denke an SU-35, und sie setzen dort offensichtlich keine Hightech-Waffen ein mit diesen Flugzeugen, sondern ziemlich herkömmliche Bomben.
Die russischen Bombenangriffe in Syrien erfolgen meist zur Unterstützung von Assads Bodentruppen. Und der visuell beeindruckende strategische Bomber der Russen, die Tupolev 22, der in westlichen Medien als weißer Schwan viel Aufmerksamkeit erhielt, wirft lediglich sogenannte Freifallbomben ab, allerdings aus größeren Höhen. Dadurch leidet die Präzision und Opfer unter der Zivilbevölkerung werden wahrscheinlicher. Westliche Angriffstaktiken mit lasergelenkten Präzisionsbomben führen die russischen Luftstreitkräfte nur vereinzelt aus. Hier, das zeigt das Beispiel Syrien, stecken die russischen Luftstreitkräfte noch in den Anfängen. Das Vorgehen ihrer Luftwaffe ist immer noch geprägt durch die Rollen in der Sowjetzeit bzw. während der Ost-West-Konfrontation. Direkte Luftunterstützung für Bodentruppen und, bei einer Eskalation mit der NATO, der Abwurf von Atombomben. Nichtsdestotrotz nutzen die russischen Streitkräfte Syrien, um ein wichtiges System zur Kriegsführung zu testen, das vorher noch nie zum Einsatz kam. Dabei handelt es sich um GLONASS, das russische Pendant zum amerikanischen Satellitensystem GPS. Mit GLONASS lassen sich beispielsweise Bomben präziser ins Ziel lenken. Eine günstigere und genauere Variante als die Steuerung per Laser. GLONASS lenkte auch die 26 Cruise Missiles vom Typ Kalibre, die Russland von Kriegsschiffen im Kaspischen Meer abfeuerte, um Ziele in Syrien anzugreifen. Der Einsatz dieser Waffen war eine Machtdemonstration Russlands gegenüber den westlichen Kontrahenten. So sieht es jedenfalls der Militärexperte Richter.
Da steckt schon ein Signal dahinter. Russland zeigt dem Westen, dass sie ähnlich wie die Amerikaner über Einsatzmöglichkeiten verfügen, die über weite Entfernung sehr präzise das Ziel treffen können.
Mit dem Einsatz der Marschflugkörper sind die Russen in einen Bereich der Waffentechnik vorgestoßen, der bis dato als Domäne der weltweiten Militärmacht Nummer 1, den USA, galt. Dass der Einsatz von See erfolgte, hat laut dem Militärexperten Wolfgang Richter einen speziellen Grund.
Man zeigt, dass man nicht Rüstungskontrollverträge bricht, denn es gibt ja den Vertrag über die Mittelstreckenraketen, die also bodengestützte Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen einschließt. Diese Waffen sind seit 1987 im bilateralen Verhältnis Russland-Amerika verboten. Und Russland hat deswegen die Alternative gewählt, solche Waffen von See her abzufeuern.
Mit dem seegestützten Einsatz der Marschflugkörper in Syrien hat Russland eine doppelte Botschaft an den Hauptkonkurrenten USA geschickt. Wir sind militärtechnisch auf Augenhöhe und auch die politische Begrenzung für den Einsatz dieses schweren Waffensystems können wir umgehen. Zudem zeigen die Russen in Syrien, dass sie sich in den letzten Jahren auf den Aufbau von Luftabwehrsystemen konzentriert haben. Fähigkeiten, die die westlichen Militärmächte im Falle einer Konfrontation mit Russland nur schwer ausschalten konnten. So sieht es zumindest der Militärexperte Gustav Gressel.
Niemand hat sich Gedanken gemacht, wie man Luftoperationen führt in einem Gebiet, wo Russland durch Fliegerabwehr den Luftraum weiträumig in Schach halten kann. Unsere Anti-Radiation-Missiles haben da ein Reichweitenproblem. Wir haben Angriffe auf solche Systeme seit dem 90-91-Golfkrieg nicht mehr geübt. Hier sind viele Kapazitäten verschwunden, wurden nicht mehr nachbeschafft. Und Russland hat ganz gezielt in diese Lücken hineingestoßen.
Auf dem syrischen Kriegsschauplatz hat Russland Flugabwehreinheiten stationiert, wie den Lenkwaffenkreuzer Moskwa, der mit seinen Raketen vom Typ S-300 Ford einen Radius von 150 Kilometern abdeckt. Russland hat sich in Syrien damit das geschaffen, was Militärs eine Access-Denial-Option nennen, eine Möglichkeit, den Zugang der westlichen Luftstreitkräfte zum Kriegsschauplatz zu begrenzen. Die Art und Weise, wie Russland seinen Feldzug in Syrien führt, ist ein Offenbarungseid für die westliche Eindämmungsstrategie gegen Moskau seit der Ukraine-Krise 2014. Bei NATO und EU hatte man sich auf eine statische Frontbildung gegen Russland in Europa eingestellt. Russland sollte militärisch eingedämmt und wirtschaftlich geschwächt werden. Das Kalkül ist jedoch nicht aufgegangen. Russlands Sprung nach Syrien zeigt, dass es trotz Sanktionen und so mancher Defizite im Bereich der Waffentechnologie zu offensiven Militäroperationen weit von der Heimat fähig ist. Möglich wurde dies in erster Linie durch eine bessere Organisation der vorhandenen militärischen Fähigkeiten Russlands.
Ein Bericht von Björn Müller. Soldaten sind permanent einsatzbereit. Eine weit verbreitete Vorstellung. Allerdings gibt es auch für Soldaten im Routinebetrieb in Deutschland Dienstzeiten. Ab nächsten Monat gilt sogar die EU-Arbeitszeitrichtlinie und damit die 41-Stunden-Woche. Dagegen hatte sich das Verteidigungsministerium lange gewehrt. Vergeblich. Doch ist die Bundeswehr auf diesen tiefen Einschnitt auch vorbereitet? Christian Peter ist dieser Frage nachgegangen.
Am 1. Januar beginnt in der Bundeswehr eine neue Zeitrechnung. Erstmals seit Aufstellung der Streitkräfte gilt eine rechtlich verbindliche Arbeitszeitregelung für Soldaten während des Routinedienstes in Deutschland, dem sogenannten Grundbetrieb. Nicht betroffen sind Auslandseinsätze. Hintergrund ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie aus dem Jahr 2003. Sie soll Arbeitnehmer schützen und macht verbindliche Vorgaben für die Arbeitszeitregelungen in den Mitgliedstaaten. Grundsätzlich gilt danach die 41-Stunden-Woche. Jahrelang hatte das Verteidigungsministerium die Position vertreten, diese Regelungen gelten nicht für Soldaten. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Doris Wagner, die für die Grünen im Verteidigungsausschuss sitzt.
Jetzt gibt es seit 2011 ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das deutlich gesagt hat, natürlich kann und muss es auch eine Arbeitszeitregelung für Soldatinnen und Soldaten geben im Grundbetrieb. Und jetzt ist das Bundesverteidigungsministerium in Zugzwang gekommen.
Das Ministerium hat zunächst eine extern an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG vergebene Studie abgewartet. Die in den Jahren 2012 und 2013 erhobenen Daten brachten zutage, dass wöchentlich rund 270.000 Überstunden in der Bundeswehr anfallen. Die wöchentliche Rahmendienstzeit von 46 Stunden wird im Durchschnitt um über 2 Stunden überschritten. Mit der Verabschiedung des Attraktivitätssteigerungsgesetzes, des sogenannten Artikelgesetzes im Februar 2015, wurde dann eine gesetzliche Grundlage für die neue Rechtsverordnung zur Arbeitszeit von Soldaten geschaffen. Doch trotz dieser mehrjährigen Vorbereitungszeit wurden viele Details der Verordnung offenbar nur oberflächlich geregelt. Sebastian Kling vom Arbeitskreis Darmstädter Signal, einem Zusammenschluss kritischer Soldaten, hat seine eigene Interpretation über den Umgang der Bundeswehrführung mit der EU-Richtlinie.
Man hat das Thema verschlafen und ich glaube tatsächlich, dass hier ein Führungsproblem zutage tritt.
Am 1. Januar tritt also auch für Soldaten die 41-Stunden-Woche in Kraft. Doch obwohl das Ministerium jahrelang Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, ist die jetzt vorgelegte Regelung nicht ganz ausgegoren. Marco Thiele vom Deutschen Bundeswehrverband, der Interessenvertretung der Soldaten, sieht jedenfalls noch zahlreiche Ungereimtheiten.
Im konkreten Fall bin ich absolut nicht zufrieden damit, was da passiert. Nämlich die grundsätzliche Festlegung, wir führen das ein. Das ist gut. Die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, dass die Streitkräfte kaum Gelegenheiten hatten, sich da vernünftig darauf vorzubereiten, das war der Haken an der Sache.
Also zunächst eine jahrelange Vorarbeit für das Gesetz mit der Vorgabe der 41-Stunden-Woche und dann die Einführung einer die Details regelnden Arbeitszeitverordnung ab dem 1. Januar für Soldaten im Schnelldurchlauf mit Haken und Webfehlern. Doch was sind die Kernpunkte der Regelung? Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, der SPD-Politiker Wolfgang Hellmich.
Also das Neue ist, dass es einen definitiv festgelegten Katalog von Maßnahmen gibt in der Arbeitszeitrichtlinie, die umgesetzt werden müssen. Haben wir gemacht, zum Beispiel die Festlegung auf die 41-Stunden-Woche als festes Stundenkontingent, das die Obergrenze darstellt, das den Arbeitnehmern in einem 24-Stunden-Zeitraum eine Mindestruhezeit von 11 zusammenhängenden Stunden zusteht, dass nach 6 Stunden eine Pause gemacht werden muss, dass die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden einschließlich der Überstunden nicht überschritten werden darf.
Diese auf den ersten Blick einfachen Regelungen stellen einen Kulturwechsel im Umgang mit der Arbeitszeit und der Freizeit der Soldaten dar. Denn bisher war nur die sogenannte Rahmendienstzeit von 46 Stunden inklusive aller Pausen als Richtwert angesetzt. Vorgesetzte konnten allerdings praktisch ohne Einschränkungen darüber hinausgehende Mehrarbeit befehlen. Damit aber ist es jetzt vorbei. Soldaten dürfen im Grundbetrieb nicht mehr beliebig lange Dienst- oder Überstunden schieben. Das erfordert ein Umdenken. Sebastian Kling vom Darmstädter Signal hat aber Zweifel, ob sich die Truppe darüber im Klaren ist.
Rein rational muss man sagen, wenn die Arbeitszeit sinkt, müssen auch die Aufgaben und die Aufträge der Bundeswehr sinken. Ich bezweifle, dass das so funktionieren wird. Es werden sich im neuen Jahr noch einige Einheitsführer umschauen und auf einmal feststellen, dass die Ressource Personal deutlich teurer geworden ist.
Der Grund für diese Zweifel: von einer Verringerung der Aufgaben in der Bundeswehr kann keine Rede sein. Im Gegenteil. Der SPD-Verteidigungspolitiker Wolfgang Hellmich ahnt, dass die Bundeswehr in einigen Bereichen deshalb sogar weiteres Personal braucht.
Zusätzliche Bedeutung von Landesverteidigung, Einsatz der Bundeswehr in der Flüchtlingshilfe. Einen Vorgeschmack bekamen wir beim Thema Ebola. Das sind zusätzliche Aufgaben, die die Bundeswehr hat, die sie meiner Auffassung nach auch mit dem vorhandenen Zeitvolumen nicht einfach bewältigen kann. Also andersrum, wir werden uns die Frage stellen müssen, ob eigentlich die Mannstärke, die Personenstärke der Bundeswehr vor dem Hintergrund verfügbarer Zeit noch ausreicht, um diese Aufgaben alle zu erfüllen. Ich bin ja eher der Auffassung, es wird wahrscheinlich nicht reichen.
Es wird nicht reichen. Das Verteidigungsministerium hat offenbar eine Soldatenarbeitszeitverordnung ausgearbeitet, ohne dabei die konkreten Folgen für den Dienstbetrieb zu bedenken. Dabei hätte die Bundeswehrführung durchaus auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Bei der Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie bei den Zivilbeschäftigten der Bundeswehr hatte das Ministerium nämlich eklatante Fehler gemacht. Marco Thiele, beim Bundeswehrverband zuständig für die Marine.
Wir haben es gemerkt, als vor ein paar Jahren bereits auf den zivilbesetzten Schiffen genau diese EU-Arbeitszeit eingeführt wurde. Das führte damals im konkreten Fall dazu, dass ein Schiff umdrehen musste und nicht seinen Zielort erreichen konnte, sondern festgestellt wurde, es war zu wenig Arbeitszeit übrig, in Anführungsstrichen, und die mussten nach Hause kommen. Und das funktioniert auf Kriegsschiffen nicht.
Daher gelten inzwischen Seefahrten als Ausnahme, die nicht in die neuen Arbeitszeitregelungen des Grundbetriebes einbezogen werden. Auch bei den Feuerwehren auf den Fliegerhorsten führten Jahre zuvor die neuen Arbeitszeitregelungen zeitweise zur Einstellung des Flugbetriebes. Einige Details der neuen Arbeitszeitregelung sorgen für Unruhe bei den Soldaten.
Wenn nämlich Soldaten ihre Überstunden nur durch Freizeit ausgleichen können, bleibt die Arbeit liegen oder wird an die übrigen Kameraden, die im Dienst sind, abgegeben. Das heißt, dann die haben den Mehraufwand und wahrscheinlich auch mehr Überstunden, die wiederum durch Freizeit ausgeglichen werden kann. Ich kann mir also vorstellen, dass sich hier schnell ein Teufelskreis entwickelt und am Schluss ein Einheitsführer ganz ohne Soldaten dasteht.
Neben solch grundsätzlichen Überlegungen gibt es aber besonders bei der Marine ein akutes Problem, das schätzungsweise rund 1000 Marinesoldaten nicht nur in ihrem Geldbeutel zu spüren bekommen.
Bei der Marine kommt ja ein Großteil der Arbeitszeit durch die Wachdienste an Bord zustande und diese sollen jetzt reduziert werden. Das bedeutet für die Soldatinnen und Soldaten, dass sie nicht mehr an Bord schlafen können. Sie müssen sich jetzt an Land eine Unterbringung, eine Bleibe suchen. Das hat zwei Konsequenzen für diese Soldatinnen und Soldaten. Auf der einen Seite werden sie die Zulagen nicht mehr bekommen, die sie durch die Wachdienste erwirtschaftet haben. Und das andere ist, dass sie natürlich auch weitere Ausgaben haben.
Das heißt also, für manche Soldaten hat die Arbeitszeitregelung finanzielle Einbußen zur Folge. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Für die Erfassung der Arbeitszeiten sind mit Einführung der 41-Stunden-Woche elektronische Erfassungssysteme vorgesehen. Doch während das Ministerium genau diese vorschreibt, hat es sich um deren Beschaffung offenbar nicht ausreichend gekümmert.
Ich sehe nun mit Sorge, dass die Einführung von Zeiterfassungsgeräten auf mehrere Jahre geschoben ist, bis sie komplett eingerichtet und da sind. Das hatte schon etliche Diskussionen drum gegeben, dass das so nicht sein kann.
Offene Fragen gibt es auch beim Abbau von Überstunden und der Möglichkeit, Arbeitszeitkonten einzurichten. Die neuen Regelungen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Doch ob die Bundeswehr damit so erfolgreich umgehen wird wie die Streitkräfte anderer EU-Staaten, darf bezweifelt werden. Dabei hätte man nur einmal über den Zaun blicken müssen. Sebastian Kling vom Darmstädter Signal.
Die Niederländer haben fest vereinbart mit ihrem Arbeitgeber, dass die Stunden freitags ausgeglichen werden. Das heißt, während die Deutschen freitags gearbeitet haben, haben die Niederländer einfach einen freien Tag gehabt und ihre Freizeit fest wöchentlich freitags ausgeglichen. Das finde ich eine Lösung, die sehr flexibel ist. Es wird in der Bundeswehr keine Vier-Tage-Woche geben. Das finde ich leider unflexibel. Schon jetzt in der Soldatenarbeitszeitverordnung ist das ausgeschlossen.
Es zeichnet sich daher bereits vor der Einführung ab, dass die Arbeitszeitverordnung den Praxistest nicht bestehen wird und vermutlich schon bald nachgebessert werden muss.
Christian Peter über die 41-Stunden-Woche in der Bundeswehr. Weitere Informationen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. So viel für heute. Die Sendung können Sie auch als Podcast herunterladen, ebenfalls unter ndr.de/streitkräfte. Dort können Sie auch den Newsletter der Sendung abonnieren. Die nächste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien gibt es im Januar. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Flocken. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.